Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sterbewelten, dem Hospiz-Podcast des Christophorus Hospizvereins in München. Mein Name ist Stefanie Vossilus. Über ehrenamtliche Hospizhelfer haben wir in diesem Podcast ja schon des Öfteren gesprochen. Heute möchten wir Ihnen Patricia Lintl vorstellen, die seit gut 8 Jahren als ehrenamtliche Hospizhelferin im stationären Hospiz tätig ist. Sie erzählt im Gespräch mit Sepp Reischl, wie sie zur Hospizarbeit kam und was diese ihr bedeutet. Darüber hinaus engagiert sich Patricia auch im Rahmen des Projekts Hospiz macht Schule und geht in Schulklassen, um dort mit jungen Menschen über den Tod und das Sterben zu sprechen. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß mit Patricia Lintl und Sepp Reischl.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich heute zu einem Gespräch mit Patricia, einer Hospizhelferin hier im stationären Christophorus-Hospiz. Wir sitzen hier im Raum der Stille, im Hospiz, in einem Raum, in dem das Gedenken an die Menschen, die verstorben sind, hier viel Platz hat, aber auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier sich zurückziehen und auch etwas zur Ruhe kommen. Ich möchte Sie, Patricia, als erstes fragen, wie Sie aus Ihrem Leben zum Christophorus Hospizverein gestoßen sind, was Sie dazu bewogen hat. Vor 8 Jahren, glaube ich, war das etwa oder noch mehr, wie Sie zu diesem Engagement, zu diesem ehrenamtlichen Engagement gekommen sind.
Erstmal guten, vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast.
Gerne.
Mich hat das Thema Tod schon immer interessiert, auch als Kind eigentlich schon. Und ich bin eigentlich so aufgewachsen, dass das Thema Tod und Krankheit von uns Kindern ferngehalten worden ist. Wenn jemand gestorben ist in der Familie, war er dann nicht mehr da. Wir durften nie zu der Beerdigung mitgehen. Und ich fand es als Kind immer sehr irritierend, weil die Person nicht mehr da war. Und was ist dann eigentlich passiert? Und
auch sind Sie hier in München aufgewachsen?
Ich bin in München aufgewachsen, aber meine Familie ist in Italien und im Schwarzwald. Also waren immer sehr weit weg. Man hat also nie dann auch die Krankheiten mitbekommen oder die Sterbefälle aktiv mitbekommen. Und dann bin ich älter geworden, habe eine Ausbildung gemacht, bin Beamtin bei der Stadt München im Verwaltungsdienst, Vollzeit beschäftigt und habe dann nebenbei gejobbt viele Jahre lang. Und irgendwann dachte ich mir, ich möchte mal was Ehrenamtliches machen. Und dann habe ich so eigentlich mich umgehört, auch im Internet gelesen und habe dann in der Hallo oder in irgendeiner Wochenendzeitung eine Anzeige um Christophorus Hospiz gelesen, dass eben eine Ausbildung zu ehrenamtlichen Hospizhelfer wieder anfängt, dass man sich da anmelden kann. Da habe ich mir einen Artikel ausgeschnitten, habe den lange in der Schublade liegen gehabt und habe dann aber irgendwann mal angerufen und habe dann mich fürs Einführungsseminar angemeldet. Es war ein Wochenende, ich glaube, zu einem Frühjahr 2014, genau, und habe es dann auch besucht.
Also dieses Thema, ausgeschlossen zu sein, nicht richtig beteiligt zu werden an dem Abschiednehmen in der Familie, das war für Sie ein ganz wesentlicher Anreiz, sich dem jetzt zu nähern.
Absolut, absolut. Wenn meine Oma ist gestorben, da war ich 16, die ist in Italien verstorben und dann war das wirklich ein ganz harter Cut für mich. Plötzlich war sie nicht mehr da. Ich bin dann noch hingefahren zur Beerdigung, da durfte ich dann mitfahren und habe sie nochmal anschauen wollen. Auch für mich ganz wichtig, dieses bewusste Abschiednehmen von meiner Oma, von meiner Nonna sozusagen, zu fühlen, zu begreifen, dass sie nicht mehr da ist. Also heute kämpfe ich auch noch, wenn ich daran denke, weil das war doch schon vor 1986, aber es war für mich ein ganz einschneidendes Erlebnis mit dem Thema Tod und ich fand es für mich sehr tröstlich, sie trotzdem zu sehen und friedlich auch eben da zu sehen in ihrem Sarg und mit normaler Alltagsbekleidung war sie da angezogen. Also für mich war das sehr, sehr tröstlich und deswegen ist es mir auch wichtig, das Thema Tod auch praktisch in die Welt hinauszutragen, also einfach mit den Leuten offen drüber zu sprechen. Auch mit Hospiz macht Schule, ist ja auch ein Projekt hier vom Hospiz, da bin ich auch dabei, war letzte Woche erst in der Schule und ich finde es einfach wichtig, dass der Jugendliche auch schon früh damit, mit denen drüber spricht, auch offen drüber spricht.
Ja, ganz spannend. Wollen Sie dazu gleich ein bisschen was sagen, bevor wir zu Ihrem Engagement auch als ehrenamtliche Hospizhelferin hier auf der Station kommen? Aber das ist ja doch auch eine ganz spannende Geschichte, jungen Menschen, Kindern, Jugendlichen heute zu begegnen.
Ja.
Was erleben Sie da in Schulklassen?
Sehr zurückhaltend zum Teil natürlich. Meine Jugendlichen, es ist oft 9., 10. Klasse, man kennt ja die Pubertierenden heutzutage. Aber wir waren letzte Woche in der Schule, in einem Gymnasium. Es waren sehr viele Jugendliche, ich glaube, waren 25 junge, ja, Erwachsene. Und am Anfang sind sie sehr zurückhaltend. Und wir sagen natürlich auch, sobald sie sich unwohl fühlen oder das für sie unangenehm wird oder sie gerade selber in der Familie eine Erfahrung gemacht haben mit einem Sterbenden, einer kranken Person, müssen sie Bescheid geben. Und auch ein Mädchen ist dann rausgelaufen, weil sie dann geweint hat und zwei andere sind dahergelaufen. Aber sie fragen sehr interessant, die Jugendlichen. Also alles, wie wir uns damit fühlen, wie wir damit umgehen mit dem Thema Tod, ob wir mitweinen, ob wir mitleiden, ob wir Sterbehilfe leisten würden, ist sehr spannend. Und auch, ja, man merkt, dass die Kinder das interessiert oder die Jugendlichen. Und wenn die das nach Hause dann mittragen und ihren Eltern erzählen, ist, glaube ich, schon mal viel gewonnen. Also da kann man das Thema sicherlich dann schon mal als vervielfältigen.
Haben Sie da den Eindruck, dass in den letzten 30 Jahren diese Möglichkeit gerade für Kinder und Jugendliche zugenommen hat, dass sie wirklich am Abschied nehmen von Großeltern und so weiter teilnehmen können?
Ja, glaube ich schon. Ja. Allein bei den Beerdigungsinstituten, die bieten ja auch sehr vieles an. Ich habe vor kurzem erst, war ich dabei, da haben wir einen Sargdeckel bemalt. Und es ist ja heute, bieten ja wirklich einige inzwischen an. Ich finde das wirklich auch sehr was Tröstliches, so einen letzten Abschiedsgruß der Mama, dem Papa, den Großeltern mitzugeben, diesen Sargdeckel zu bemalen. Ich fand es unheimlich berührend, die Erfahrung da mitzumachen. Und ich glaube, dass einfach dann neue Wege gefunden werden, um auch Kinder oder Jugendliche an das Thema Tod oder Abschied dem heranzuführen.
Schön. Mein Eindruck ist zwar, dass die große Gesellschaft und gerade im Gesundheitsbereich dieses Ziel, das die Hospizbewegung ja von Anfang an motiviert, dass das Sterben zum Leben gehören soll, integriert wird, dass Sterbende einen guten Platz bekommen und die Weiterlebenden Anteil dran nehmen, dass das nicht überall gelingt und sich weiter dieser Gedanke auch schwer tut, gerade in unseren Kliniken und so weiter.
Ja. Ist auch ein schweres Thema. Also allein mit meinen Eltern darüber zu sprechen, meine Mutter ist da sehr offen, mein Papa war da sehr zurückhaltend, aber inzwischen haben wir über alles gesprochen, eine Patientenverfügung auch erstellt und auch gesagt, wie sie beerdigt werden möchten. Also ich habe das Thema schon in meine Familie herangetragen.
Das sind sehr schon weit gekommen.
Das habe ich durchgesetzt.
Ja, ja, da braucht es manchmal einen langen Mut.
Ja, genau.
Ja. Aber vielleicht, Patricia, kommen wir jetzt auch zu dem, Sie haben ja gesagt, Sie haben sich das sind ja dann schon fast 10 Jahre, also auf den Weg gemacht, haben ein Einführungsseminar gemacht, dann ein Vertiefungsseminar, haben andere kennengelernt, die sich da auf den Weg gemacht haben. Können Sie sich da noch erinnern, was vielleicht da für Sie ganz wichtige Erfahrungen auch in der Vorbereitungszeit schon waren?
Ja, allein das Praktikum war für mich sehr hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Ich war ja im stationären Hospiz, auch im Praktikum schon.
Was heißt das Praktikum?
Also da wird man praktisch, man hat dann Dienst. Ich war 3 Samstage eingeteilt, mittags um 23:30 habe ich dann angefangen und war dann mit 2 Hospizhelferinnen, die schon ausgebildet waren. Die musste ich dann begleiten. Also wir haben das Mittagessen ausgeteilt an die Bewohner. Die Bewohner hier, also die Patienten heißen ja Bewohner hier in dem Haus. Und habe mich dann so mal mit dem, das erste Mal im stationären Hospiz, wie gesagt, habe die dann begleitet bei ihren Tätigkeiten. Genau. Und das war für mich sehr ergreifend, weil mir war vorher furchtbar schlecht am ersten Tag. Das weiß ich noch, war furchtbar aufgeregt. Aber die beiden, die ich begleitet habe, haben es mir sehr einfach gemacht und es war schon, drüber zu sprechen und dann wirklich jemanden zu begleiten, ist schon nochmal ein Riesenunterschied, auch emotional.
Natürlich.
Wenn man dann die Menschen sieht, sind ja fast überwiegend älter, ich glaube die Durchschnittsalter ist glaube ich 73 Jahre oder sogar noch älter, aber es ist trotzdem, und jeder hat eine eigene Geschichte, also viele erzählen die Geschichten auch, aber viele wollen in Ruhe gelassen werden und wollen gar nichts erzählen.
Das ist auch ein Teil dieser Wirklichkeit. Ja, wir sind ja in diesem Christophorus-Hospiz. Der Christophorus-Hospizverein betreibt ja seit 2001 das älteste Münchner stationäre Hospiz, anfangs zusammen mit der Münchner AIDS-Hilfe. Und jetzt hier in 16 Zimmern, 16 Menschen. Und das sind ja Menschen, die hier nur ganz kurze Zeit sind und leben, ihre letzten Lebenstage hier verbringen. Der mittlere Zeitraum, der ihnen zur Verfügung steht, sind 14 Tage. Ja. Zurzeit ist es sehr kurze Zeit.
Ja.
Ja, vielleicht möchten Sie da noch ein bisschen erzählen von Begegnungen, die Sie auch besonders berührt haben. Es sind ja die Geschichten dieser Menschen, das Leben.
Ja, also im Praktikum hatte ich einen Herrn oder einen Herrn kennengelernt, der hatte Parkinson und eine Krebserkrankung und der wollte unbedingt noch was anwaltschaftlich regeln. Da bei ihm war irgendwas noch nicht abgeschlossen und er war so verbissen und wollte es unbedingt noch, dass man ihm das aufschreibt und dass er das noch geklärt haben möchte und es ging aber nicht mehr. Er hat die Kraft nicht mehr dazu gehabt und dann konnte er ganz, ganz schwer loslassen, weil einfach noch was nicht erledigt war. Und das weiß ich noch, meine erste Begegnung 2015 im Oktober war das, die werde ich also nicht vergessen. Und noch eine andere ältere Dame, auch 2015, die hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und ich kannte die Erkrankung von einer Bekannten von mir, die auch dran gestorben ist. Und die zwei Söhne haben sie begleitet hier ins Hospiz. Und es war auch so die Begegnung eigentlich, die habe ich noch wirklich vor mir, diese Dame, so eine ältere Dame, sehr, ja, wie sagt man, dankbar für alles und sehr zurückhaltend, ganz bescheiden. Und die werde ich auch nicht vergessen, meine ersten Begegnungen hier in meiner Ausbildung, genau.
Dann geht's. Ein Abschied nehmen von den Menschen, die man liebt. Und ja, und dann stehen Sie als ehrenamtliche Helferin da mittendrin in Beziehungen. Mhm. Wie geht es Ihnen in dieser Rolle als ehrenamtliche Hospizhelferin?
Ich versuche nicht zu werten, das einfach anzunehmen, Situation, wie es so ist, weil wenn jemand keine Besucher bekommt, man weiß nicht, was da für eine Geschichte dahinter steckt, ob der keine Familie hat, ob er vielleicht im Leben nicht immer sehr positiv war. Ich versuche einfach jeden Menschen zu nehmen, wie er ist und viele erzählen dann was von ihrer eigenen Geschichte und dann höre ich mir das Ganze einfach nur an, aber ohne jetzt groß zu werten. Also das ist ganz, ganz wichtig, finde ich, und einfach den Menschen zu annehmen, wie er gerade in diesem Moment ist und nicht zu fragen, warum ist das so gekommen oder eine gewonnene Krankengeschichte erzählen, dass sie einfach, wie lange sie schon krank sind, was sie alles mitgemacht haben und dass sie jetzt einfach dass sie jetzt müde sind und einfach vielleicht auch nicht mehr wollen. Und das ist ein Thema, was nicht so leicht auszuhalten ist. Einfach diese, wenn sie sagen, sie wollen nicht mehr, hat mir auch in der Fortbildung erst vor kurzem dieses Thema, dass man darauf eingeht und sagt, kann man verstehen, hier werden die Schmerzen ja gelindert hier im Hospiz. Jetzt versucht man alles, um den Weg eigentlich, um sie auf einen guten Weg zu bringen, dass sie schmerzfrei dann irgendwann einschlafen können.
Was ist da das besonders Schwierige? Also wenn jemand sozusagen das nicht mehr aushalten kann und sie eigentlich den Tod herbeisehnt, dass sie als Helferin sozusagen nicht unmittelbar helfen können, dass man diese Ohnmacht da auch mit aushält?
Es ist einfach ein Ohnmachtsgefühl, also eine Hilflosigkeit ein Stück weit, aber man muss dann einfach die Leute eingehen und sagen, sie sind ja gut versorgt, sie werden gut gepflegt, was Besseres kann man sich vielleicht da gar nicht wünschen, der Situation. Und wir können nicht eingreifen in die Natur, also das können wir ganz einfach nicht. Oder dürfen wir auch nicht.
Nicht selten ist das auch mit aushalten oder schon zuhören. Und offen sein für das, was jemand sagt, der schon eine ganz entscheidende Öffnung.
Ja. Ich hatte auch schon einen Herrn, der hat gesagt, er hat was in seinem Leben was gemacht, auf das er nicht stolz ist und er würde um Vergebung gerne bitten. Und dann habe ich gesagt, was möchten Sie denn jetzt gerne machen? Beten. Dann habe ich mir halt den Vater Unser gebetet und gegrüßt heißt du Maria gebetet. Und da war er in dem Moment, war das für ihn einfach ein Trost, dass ich mit ihm gebetet habe. Schön. Das war dann einfach schön. Auch für mich sehr schön, davon abgesehen.
Ja. Was ja gar nicht mehr so häufig ist, dass Menschen überhaupt beten oder dass man da auch gemeinsam drüber reden kann oder es gemeinsam tut. Ja.
Ja.
Also ein Engagement, vielleicht sagen Sie dazu auch noch mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer etwas, das ja eine Begrenzung hat natürlich. Ich glaube, Sie kommen einmal in der Woche her. Ein paar Stunden diesen Rhythmus sich einzusetzen, aber auch sich wieder zurückzuziehen. Wie sieht dann für Sie eine Begleitung aus? Wie kommen Sie da auch wieder zu sich sozusagen? Was hilft Ihnen dabei, das zu machen?
Ich bin immer Freitagabend momentan jetzt im Einsatz. Also wir sind fürs Abendessen zuständig. Das heißt, Abendessen, es gibt immer eine Suppe am Abend, eine sehr gute. Und dann schmieren wir Brote, Käse oder Wurstbrote. Ab und zu gibt es dann noch was Extriges, was mit Blätterteig oder Radiesal gibt es und Tomaten und Gurke. Oder Nachspeisen gibt es dann auch Joghurt, Pudding, Eis, wenn sie wollen, unsere Bewohner. Und allein die Kontaktaufnahme zu fragen, was sie zum Abendessen haben möchten. Viele freuen sich, viele sagen, ich habe keinen Hunger, ich will nichts. Versucht man sie ein bisschen zu überreden, ob sie nicht doch vielleicht eine Nachspeise möchten, ein Eis möchten. Ab und zu ist es auch tragisch, weil ihnen einfach dann schlecht ist. Also sie müssen dann brechen. Also es ist schon, das auch mit anzuschauen, wie dann die Menschen leiden, ist schon auch teilweise sehr schwierig. Aber bei mir überwiegt eigentlich der Gedanke, was Gutes zu tun. Und wenn ich hier abends rausgehe, bin ich immer sehr demütig und sehr dankbar dafür, dass es mir gut geht, dass ich nach Hause gehen kann, nach Hause und das einfach auch genießen kann, dass es mir gut geht im Moment. Und die Bewohner, ich verabschiede mich von eigentlich, der Abschied ist immer ein bisschen schwierig für mich, auf Wiedersehen, bis nächste Woche oder ich sage dann meistens, ich wünsche eine angenehme Nacht. Und also es ist auf Wiedersehen und bis nächste Woche, das ist…
Weil sie sich nicht sicher sind,
genau,
ob sie wiedersehen.
Genau, genau. Mhm. Aber ich kann damit sehr gut abschließen. Mir geht es auch nicht nach, also ganz selten, dass mich wirklich etwas extrem berührt, dass ich zu Hause darüber nachdenke. Ich erzähle dann schon zu Hause meinem Mann was drüber, aber dass ich jetzt die ganze Woche drüber nachdenke, kommt eigentlich nicht so oft vor. Also ich kann da relativ gut abschalten unter der Woche.
Also es ist auch eine gewisse Schule, im Augenblick zu leben und auch im Bewusstsein, jede Begegnung kann auch die letzte sein. Und auch das Gehen lassen lernen sozusagen.
Ab und zu ist es überraschend, weil dass jemand dann die nächste Woche nicht mehr da ist. Ich hatte das Gefühl, der ist noch relativ fit an dem einen Freitagabend. Die Woche drauf, dann ist er schon verstorben. Und da denkt man sich schon ab und zu, ist ganz schön schnell jetzt gegangen. Also dann frage ich ab und zu auch nach, wie denn der Abschied war. Also das kann ich an die Pflege schon fragen, weil mich dann doch interessiert, wie dann der Abschied war, ob das dann schmerzfrei war oder überraschend war. Und
Ja, eine Wertschätzung, wertschätzende Augenblicke, wertschätzende Begegnung. Sie haben gesagt, Sie gehen mit einem Gefühl der Demut nach Hause, wenn ich das richtig verstehe, auch sozusagen zu verstehen, ja, auch mein Leben ist begrenzt, ist endlich und auch ich muss gehen.
Ja.
Hilft Ihnen dieses Engagement als Hospizhelferin, also tatsächlich Ihr eigenes Leben auch, ja, jetzt hätte ich fast gesagt, endlich zu leben, zufriedener zu leben?
Absolut. Ja. Ich war selber ein Jahr lang krank, ich habe ein Jahr ausgesetzt. Ich hatte 2021 einen Schlaganfall Anfang Januar und habe dann ein Jahr, weil dann auch Corona, wir durften dann zeitlang nicht kommen und habe dann wieder angefangen im Dezember 2021 und habe dann, weil ich einfach testen wollte mich selber, ob ich es überhaupt packe, ins Hospiz wieder zurückzugehen, habe dann mal gemerkt, dass es mir wirklich sehr gut tut, einfach wieder von meinen eigenen Sorgen oder meiner Krankheit abzulenken oder was ich durchlebt habe in dem Jahr, einfach wieder dann vorauszuschauen, also in die Zukunft zu blicken und zu sehen, das Leben geht weiter für mich, Gott sei Dank relativ gut auch und das macht mich sehr, sehr dankbar. Also trotz meiner eigenen Erfahrung, dass ich da einfach jetzt wieder so mich dem Ehrenamt und meinem eigenen Leben widmen kann.
Sie haben Ihren Mann erwähnt. Was hat der denn gesagt, als er gehört hat, dass Sie sowas machen wollen überhaupt? Und wie geht es ihm damit, dass Sie das so machen? Das ist ja auch etwas, was die Angehörigen, die Familie irgendwie in Anführungszeichen verkraften muss.
Der war sehr skeptisch, weil ich ein sehr emotionaler Mensch bin. Also wenn meine Eltern krank sind, meine Mutter, die war schon schwer krank, da laufe ich ja fast amok davon abgesehen, also vor lauter Angst und so weiter. Und war dann doch überrascht, dass ich das auch relativ gut wegstecken kann. Also er hat da sehr dran gezweifelt, aber ich habe ihn dann doch eines Besseren belehrt. Und er sagt eigentlich auch, bindet schon Freizeit natürlich. Früher war ich am Sonntagnachmittag, Mittag eingesetzt und dann war das ganze Wochenende eigentlich so ein bisschen zerrissen. Jetzt Freitagabend ist was anderes, aber inzwischen findet er auch, dass ich das eigentlich ganz gut auch wegstecken kann.
Sie haben ja gesagt, Sie sind Vollzeit berufstätig, immer noch Vollzeit berufstätig und machen das nebenbei.
Ja.
Das funktioniert so.
Das funktioniert, das funktioniert. Ich bin Beamtin bei der Stadt München. Also wir haben, ist zwar auch sicherlich ein stressiger Job, den ich da habe, oder, aber es geht ganz gut. Also gerade Freitagabend ist eigentlich für mich, normalerweise arbeite ich bis Freitag so bis 12, 1, 2 und dann mache ich meinen Haushalt und dann fahre ich ins Hospiz. Aber das kann man gut vereinbaren, doch.
Vielleicht ist es sogar so etwas, dass es auch Ihre Berufstätigkeit in irgendeiner Weise befruchtet,
ja.
Oder, lebendiger macht.
Lebendig auf alle Fälle. Ich habe sehr viele Jahre habe ich mit habe ich im Personalwesen jetzt gearbeitet, mache ich jetzt immer noch, aber jetzt im anderen Referat und habe dort viel Personal betreut und war auch für die Krankenbetreuung zuständig. Und da hat mir die Erfahrung doch sehr viel gebracht. Wir hatten ja wirklich da alles. Wir hatten über ganz schwere Erkrankungen, über plötzliche Todesfälle. Und damit konnte ich dann besser umgehen, weil ich auch hier in der Ausbildung sehr viel gelernt habe drüber und habe mich schon sehr viel weitergebracht.
Ja, das glaube ich. Möchten Sie denn noch was erzählen? Noch eine Geschichte oder etwas, was Sie erfahren haben?
Also Begegnungen hier im Haus. Was mich dann betroffener macht, wenn es mein Alter ist. Also ich bin jetzt 53 geworden und da denke ich schon anders drüber nach. Wir hatten letztens eine Bewohnerin, die war 17 Jahre lang krebskrank und die ist, glaube ich, gestorben mit 43. Mhm. Und das hat mich dann schon beschäftigt, wenn man 17 Jahre lang so eine Krebserkrankung hat, in dem jungen Alter vor allen Dingen schon, hat auch einen Sohn, der war dann, glaube ich, glaube ich, 22. Und fand ich dann schon, was hat die von meinem Leben denn gehabt? Also die war eigentlich fast die Hälfte ihres Lebens war sie krank.
Krank, ja.
Und
Therapie und so weiter.
Genau, mit Chemotherapie, mit Bestrahlungen. Und dann war sie bei uns im Hospiz. Ich glaube, die lag 3 oder 4 Wochen lag sie bei uns. Ich bin in den Urlaub gefahren und ich hatte mit ihrem Ex-Freund hatte ich ein bisschen Kontakt, weil er ist Italiener und dann haben wir uns auf Italienisch unterhalten. Und dann hat er mir geschrieben, wann sie gestorben ist. Und da war ich dann gerade in Italien am Strand, am Meer und habe das dann gehört, dass sie gestorben ist. Und dann habe ich da ganz intensiv an sie gedacht und es war dann schon irgendwo auch ein trauriger Augenblick für mich. Aber auch jetzt hat sie es geschafft und hat ihr Leiden hinter sich gelassen.
Das ist sicher auch eine neuere Entwicklung, dass Menschen immer länger natürlich durch die möglichen Therapien auch am Leben erhalten werden und aber auch ungeheure lange Strecken hinter sich haben mit Therapie, Erfolgen, mit Hoffnungen, dass es besser wird und so weiter.
Wir haben auch oft ältere Damen hier im Hospiz, gerade in letzter Zeit, die immer sehr bescheiden sind und sehr dankbar für alles, was man ihnen getan hat. Also wir hatten, glaube ich, jetzt vor eine 96-Jährige, die wollte dann immer abends ein Rührei haben und die ist eine ganz andere Generation, das merkt man so richtig. Also dass sie noch ganz anders, ist ein Unterschied, so dankbar und so für jeden Handgriff, den man gemacht hat, haben sie sich über jede Zuwendung haben sie sich wirklich gefreut und das war ist auch eine schöne Erfahrung, gerade bei den Älteren. Und gerade mit 96, ich meine, noch in Hospiz zu kommen, die waren geistig noch topfit. Wir hatten jetzt 3 ältere Damen und die waren, sind mir auch in Erinnerung geblieben. Ansonsten ist es schon schwierig, für die Woche zu Woche sieht man ja neue Bewohner. Wir haben ja, glaube ich, pro Jahr über 200 Bewohner hier im Haus. Und sich da die Gesichter zu merken, auch die Namen zu merken, ist unheimlich schwierig. Also ich weiß jetzt schon heute nicht mehr, was letzte Woche, weil letzte Woche alles da war. Wir kriegen immer eine Übergabe, wenn wir kommen. Also wir kriegen dann gesagt, wer da ist, auf was wir achten müssen. Beim Essen eingeben zum Beispiel, kann der alleine essen. Wenn er ein Raucher ist, braucht er eine Raucherdecke, in Begleitung rauchen. Also wir kriegen da ganz gute Anweisungen von der Pflege, wie wir da auch wirklich mit einem sicheren Gefühl reingehen. Und was hier im Hospiz ganz gut ist, im stationären Bereich, dass wir immer nachfragen können. Deswegen wollte ich eigentlich auch im stationären Bereich gehen, weil ich immer hier so ein Sicherheitsnetz habe. Wenn ich unsicher bin, kann ich hier immer fragen und wird immer geholfen. Wird also nie alleine gelassen hier. Das finde ich für mich sehr positiv.
Das ist ja oft für Menschen, die hierher kommen ins Hospiz und für die Allgemeinheit wahrscheinlich auch eine solche Vorstellung, ja im Hospiz kann man da überhaupt leben, kann man das hier aushalten natürlich, wie lang ist diese Strecke noch, bis ich sterben kann, Können Sie dazu noch ein bisschen was sagen, wie Sie das erleben, dass Menschen diese Tage hier aushalten, gestalten? Jeder ist anders natürlich. Mhm. Was heißt denn hier Leben im Angesicht des Todes?
Also ich glaube, dass einige hier richtig nochmal aufblühen, einige Bewohner. Ich habe die gesehen, also die sind vom Krankenhaus gekommen und sind ja richtig aufgeblüht. Die haben noch wirklich eine richtig gute Zeit hier gehabt. Ob das jetzt einfach, dass sie hier sich fallen lassen können. Die letzte Station ist eigentlich hier dann im Hospiz für sie und sie müssen sich eigentlich um nichts mehr viel kümmern. Klar, vielleicht müssen sie was regeln mit der Wohnung oder mit, keine Ahnung, mit Erben oder irgendwelche nochmal irgendwelche Freunde treffen, dass sie nochmal besuchen, aber die können ja wirklich loslassen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich Frauen eigentlich generell leichter tun wie Männer.
Tatsächlich.
Ja, also habe ich das.
Ich weiß, haben Sie da eine Vermutung?
Ja, ich weiß. Also natürlich auch für, ich glaube, dass Männer einfach, weil doch ja viel auch gemacht werden muss, wenn sie Windeln tragen, zum Beispiel die Männer, die dann oder auch gewaschen werden müssen, dass sie das wirklich schwerer annehmen können wie Frauen. Also die Erfahrung habe ich einfach gemacht. Und auch dass Männer halt auch nicht mehr. Die waren vielleicht ihr Leben lang, haben die gearbeitet, ihre Familie ernährt und jetzt sind sie hier und eigentlich zum Nichtstun verdammt. Also sie
hilfsbedürftig,
müssen Hilfe annehmen, müssen fragen, wenn sie irgendwas gemacht haben wollen. Also ich glaube einfach schon, dass das für viele sehr, sehr schwierig ist anzunehmen. Für Frauen sicher auch, aber ich glaube, dass da Männer, habe ich die Erfahrung gemacht, tun sich da etwas schwerer mit dem Annehmen. Also
das ist sicher eine sehr interessante Beobachtung auch.
Ja, und ansonsten, man hier, wir gehen auch mit den Bewohnern im Garten spazieren. Also gerade im Sommer ist ja wirklich der Garten sehr beliebt. Wir sind noch draußen dann Kaffee und Kuchen oder Mittagessen, wenn sie möchten. Wir lesen auch vor oder halten einfach mal die Hand oder sind einfach nur da und sagen nichts.
Das ist für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich nicht sichtbar hier, aber wir haben hier in der Effnerstraße 93 einen sehr schönen Garten, für den wir sehr dankbar sind und der für die Bewohnerinnen und Bewohner, für alle einen ganz, ganz großen Wert hat.
Absolut.
Manchmal beobachte ich, dass manche auch einen ganzen Tag, wenn es schön ist, draußen im Grünen liegen.
Ja, schieben auch dann die Betten raus. Mhm. Das wird ja auch gemacht. Also wenn jemand im Bett liegt und nicht mit dem Rollstuhl sitzen kann, werden ganze Betten rausgeschoben. Also das wird durchaus öfters gemacht, dass dann sind draußen 2-3 Betten und dann wird auch draußen Essen serviert und dann die Angehörigen kommen und das ist dann oft richtig schöne Stimmung draußen. Also wird auch viel gelacht im Hospiz, wird nicht nur geweint, es wird auch viel gelacht.
Ja.
Was ganz wichtig ist.
Hier arbeitet ja ein Team. Vielleicht wollen Sie dazu auch noch einen Satz sagen. Ein großes in unserem Verhältnis ein sozusagen großes Pflegeteam, das sehr selbstständig und auch verantwortungsvoll arbeiten muss. Wir arbeiten ja mit Ärzten zusammen, mit Hausärzten, Therapeuten von Physiotherapie, Atemtherapie, Seelsorge, Sozialarbeit.
Also wenn ich Freitagabend komme, ist eigentlich nur noch die Pflege im Haus. Also ich kriege von Therapeuten selber ruhiger. Ich nichts mehr mit. Also am Freitagabend oder am Wochenende generell ist das Haus etwas ruhiger. Also das merkt man einfach. Mhm. Wir arbeiten ja zu zweit. Wir sind zwei Hospizhelferinnen, zwei Ehrenamtliche. Mhm. Wir kommen ja entweder mittags oder abends. Und bin ich Springerin, Rolliererin, aber ich habe jetzt meine Freitagabendschicht schon seit längerer Zeit und ist mir ganz angenehm, wenn wir zu zweit sind. Da kann man sich auch dann mal, wenn jetzt zum Beispiel jemand nicht zum Raucher reingehen möchte, fragt man, rauchst du mit der Zigarette oder was auch ab und zu nicht einfach sind, Gerüche zu ertragen hier. Mhm. Also Gerüche sind teilweise schon, wo ich mir denke, grenzwertig. Also auch bei Verstorbenen hat man es auch schon gehabt oder auch wenn offene Wunden zum Beispiel, die können ja auch sehr extrem riechen und da kann man dann einfach sagen, ich schaffe das heute nicht, ich kann heute nicht reingehen, gehst du rein oder wenn wir es gar nicht können, geht die Pflege für uns rein. Also das, da kann man immer nachfragen und da kann man sich wirklich gut abstimmen.
Wo es dann auch Überwindung braucht oder eben Abgrenzung, weil es einen auch überfordert. Ja.
Oder auch wenn jemand zum Beispiel das Brechen anfängt. Hier ist ja ganz vielen oft schlecht. Und dann letzter kam ich in ein Zimmer rein, hat eine Bewohnerin so brechen müssen. Mir hat es so leid getan. Bin dann gleich hingesprungen, habe dann gleich ihr geholfen. Aber in dem Moment macht man einfach nur. Aber im Nachhinein dachte ich mir, um Gottes Willen, das hat dann auch, man kriegt es dann öfters mit und irgendwann dran gewöhnen kann man sich, glaube ich, nie, aber man macht dann einfach und hält es auch aus in der Situation.
Sie haben am Anfang gesagt, ja, also die Erfahrung als Jugendliche, als Kind, eher ausgeschlossen zu sein, von diesem Prozess Abschied zu nehmen, das hat es bei Ihnen ausgelöst. Jetzt sind Sie 53, haben Sie gesagt, mitten im Leben, noch mitten im Leben unterwegs. Was würden Sie Menschen sagen, die sich, die vielleicht sowas sich überlegen, sowas sich da zu engagieren? Braucht es da noch Menschen und worauf würden die sich da einlassen?
Also brauchen tut es die immer. Also es kann nicht genug Menschen geben, die sich da engagieren. Den Spruch, den ich mal höre, wenn ich es erzähle, das könnte ich nicht. Ich wusste vorher auch nicht, ob ich es kann. Man muss es einfach probieren. Deswegen gibt es ja das Einführungsseminar und dann das Vertiefungsseminar. Wir haben auch Gespräche geführt vor dem Vertiefungsseminar. Und um einfach vielleicht auszutesten, ob das die Person aushalten kann. Und auch im Vertiefungsseminar wird am Schluss dann entschieden, okay, die Patrizia ist dafür geeignet oder ist nicht geeignet. Das wird auch nochmal im Team nochmal besprochen. Und also ich finde die Aufgabe sehr spannend. Man kann ja auch im ambulanten Bereich arbeiten als Hospizhelfer. Man kann sich in der Küche engagieren, man kann sich im Haus, im Garten engagieren, in der Verwaltung kann man sich engagieren. Es gibt ja viele verschiedene Bereiche im Hospiz, wo man sich engagieren kann.
Oder auch im Pflegeheim.
Im Pflegeheim, Krankenhäuser, Palliativstationen. Ja. Also es gibt wirklich, das ist ein vielfältiger Einsatz.
Also es gibt weiterhin viel Bedarf, auch wenn sich schon viele engagieren.
Ja.
Und es ist etwas, was auch einen Profit, einen Nutzen für einen selber hat, für das eigene Leben.
Absolut. Und auch, was man in der Ausbildung lernt, kann man auch im wahren Leben, in seinem eigenen Leben ja anwenden. Also auch wenn man auch sagen würde, okay, man macht nicht weiter als Hospizhelfer, ich glaube, dass die Ausbildung wirklich sehr gut ist. Und wir hatten ganz tolle Ausbilderinnen, die Astrid Schneider-Eike und die
Cornelia Romé.
Und die haben es echt ganz, ganz toll gemacht. Und hier im Hospiz, die Elfriede ist ja meine Einsatzleitung, die mich dann auch, und die Ina
Lindauer
ja. Genau. Also mal die Vornamen, die kann ich mir gut merken und die uns auch anrufen und wenn wir Sorgen oder Nöte haben, können wir die auch immer wieder anrufen und sagen, ich komme damit nicht zurecht, ich habe eine Frage, ich bin unsicher. Wir haben auch viermal im Jahr eine Praxisbegleitung, wo wir dann praktisch uns auch ein Abschiedsritual haben. Wir verabschieden praktisch unsere Bewohner, die gestorben sind. Da können wir was dazu erzählen oder auch nicht oder einfach eine Anekdote erzählen oder was uns in Erinnerung geblieben ist. Und da werden auch Themen dann besprochen, wie zum Beispiel so ganz einfache Handgriffe in der Pflege oder was machen Medikamente mit den Bewohnern hier im Haus, was auch ganz wichtig ist für uns, das mal zu erfahren. Wir machen Rollenspiele. Also es ist wirklich interessant, man wird hier wirklich sehr gut begleitet, was auch wichtig ist, finde ich.
Wir haben im Christophorus-Hospizverein momentan, ich glaube, 230 etwa aktive Hospizhelferinnen und Hospizhelfer und es laufen jedes Jahr auch diese Ausbildungskurse, diese Qualifizierungskurse. Und ja, wie Sie schon gesagt haben, wir brauchen immer wieder Menschen, die sich da engagieren. Und es gibt vor allem auch über das Hospiz hinaus viele Möglichkeiten, sich zu engagieren.
Es geht auch um die Angehörigen, dass die Angehörigen auch ein Stück weit eine Entlastung bekommen. Im Hospiz kann man sich wirklich dann um den Bewohner kümmern. Man muss nicht mehr zum Einkaufen gehen, man muss kein Essen mehr kochen, man muss den nicht pflegen. Und man merkt, dass Angehörige wirklich hier auch ein bisschen dann auch durchatmen können und sich wieder auf das Wesentliche beschränken können, also auf die kranke Person, auf die Mutter, auf den Vater, Schwester, Bruder, Ehemann, Ehefrau. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass die Angehörigen da auch eine Entlastung
genau, spüren. Genau, die Entlastung von dem täglichen Stress, auch der Versorgung, hin zu dem der großen Herausforderung, trotzdem auch Abschied zu nehmen und füreinander etwas zu tun. Ich denke, das ist auch so ein Gefühl, das viele hier auch begleitet, ja, habe ich jetzt meinen Mann, meinen Vater und so weiter, meine Mutter vielleicht hier abgeschoben.
Ja.
Ich glaube, das ist auch eine gewisse Gefahr, dass mit solchen Einrichtungen ein Gefühl entstehen kann, naja, die machen das dann schon für mich.
Aber ich glaube, man kann ja auch das Wesentliche ja dann beschränken auf die Person und hat die ganzen, auch die Bürokratie rumherum nicht mehr. Also, und die Angehörigenunterstützung ist auch ein großer Aspekt hier. Also es ist nicht immer ganz einfach, wie ich finde, weil auch gerade ein Konflikt ist immer Thema Essen. Der Bewohner möchte nichts mehr essen, aber die Angehörigen möchten aber, dass derjenige noch was isst.
Warum?
Weil er vielleicht noch länger lebt. Wenn er halt ein bisschen mehr isst oder was isst, dann einfach.
Reiß dich zusammen.
Isst doch mal die Suppe oder tut dir doch gut was Warmes.
Kannst dich doch jetzt nicht hängen lassen und
genau,
so weiter.
Genau, genau. Und da haben wir den Konflikt dann. Dann schickt man da als Hospizhelfer und dann versucht man immer zu vermitteln und sagt, wenn er nichts mehr essen möchte, wir können sie in die Küche stellen und wenn er noch Hunger bekommt, dann kann er sie nachher noch mehr holen oder bringen lassen. Also das ist ein Problem, also Essen ist, glaube ich, schon ein Thema, was am Konflikt, da ist ein Konfliktpotenzial da.
Ja, da hängt ja dann oft an solchen Szenen ja auch die, es für den Menschen, der seinen letzten Weg da antritt, so das Gefühl, ja, meine Frau und so weiter, die kann mich ja nicht sterben lassen, sozusagen. Die
genau.
Hängt an mir und ich kann jetzt nicht gehen. Ja? Also dieses Festhalten ja. Im Leben und auch an der Beziehung macht sich oft am Essen fest.
Ja. Und oft sterben dann die Leute, wenn jemand im Raum ist. Also oft geht dann also der Partner gerade raus oder die Partnerin und dann verstirbt die Person in dem Augenblick.
Könnte weil, man sagen, so eine richtige Gemeinheit. Gell?
Ja, genau.
Sich davon zu machen.
Sich davon zu schleichen. Einfach dieses Loslassen. Ich glaube, wenn man dann immer im Bett sitzt, auch immer die Hand hält, dann glaube ich, tut sich die Person sehr schwer, dann auch zu gehen, weil sie festgehalten wird. Und dieses Loslassen, ich glaube, es ist ein Akt der Liebe auch, den man dann zeigen muss. Mhm. Ich glaube, ich rede mir jetzt einfach, wenn es meine Mutter wäre, die da liegen würde, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Also ich weiß, wie es eigentlich gehört, aber ob ich es dann auch so mache, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Aber theoretisch müsste man einfach die Leute, also einfach dann gehen lassen. Auch dann sagen, du kannst jetzt gehen, es ist gut.
Mhm.
Das ist auch ganz, ganz wichtig.
Gibt manchmal den Weg frei.
Ja.
Oder eben, dass Menschen spüren, also meine Angehörigen können gehen, dann kann ich auch gehen.
Ja, genau.
Manche Pflegekräfte hier berichten das auch, dass viele, wir haben das über Jahre auch so ein bisschen erforscht, könnte man fast sagen, wann Menschen hier sterben, dass viele dann sterben, wenn es ruhig wird.
Ja.
Ja, und natürlich, wenn vielleicht auch jemand gegangen ist, dass man das Gefühl hat, ja, jetzt ist es auch gut.
Ja, also auch an Feiertagen sterben oft welche hier, habe ich auch festgestellt. Ich bin an Weihnachten bin ich öfters hier, auch an Ostern war ich auch hier. Also da ist dann mal, merkt man dann schon auch, wenn da so eine gewisse Ruhe hier auch im Haus einkehrt, dann machen sich viele Leute auf den Weg. Also das ist auch ganz, habe ich auch schon oft beobachtet.
Mhm.
Interessante Beobachtung allerdings auch.
Mhm.
Also gerade an Feiertagen hier im Haus ist eine ganz eigene Stimmung auch. Wünscht man einem noch frohe Weihnachten oder ein gutes neues Jahr. Das ist echt, das ist immer eine Gratwanderung, die man hier geht.
Ja, ja.
Aber meistens sagen die Bewohner dann auch, ich wünsche ihnen ein gutes neues Jahr. Und dann sage ich, ich wünsche ihnen, was immer sie sich auch wünschen, sage ich dann zurück. Weil ein gutes neues Jahr zu wünschen, finde ich ein bisschen schräg.
Das sind natürlich auch die emotional sicher die Tage, die am schwierigsten sind. Ja.
Ja.
So Familienfeste, wo so viele Erinnerungen auch gebunden sind.
Aber es wird ja im Haus ganz schön zelebriert eigentlich. Also mit Weihnachten mache ich auch schon ab und zu hier. Und Weihnachten haben wir mal ein Ehepaar, was man hier hat. Die waren beide im Hospiz gleichzeitig. Und da wurden die in den Betten hochgeschoben. Und es war Heiligabend, da waren sie mit ihrer Frau da. Und oder am ersten Weihnachtsfeiertag. Und dann waren die Kinder von ihnen da und die Enkelkinder. Und es war so ein schönes Bild des Friedens. Und das fand ich total beeindruckend. Dieses Ehepaar, was sterbend ist, mit ihren Kindern und mit ihrer Familie an Weihnachten. Ja. Das war für mich richtig Weihnachten, wie es eigentlich gehört. Mhm. Also vom Sinn her.
Ja. Wo alle, die dazugehören, vereint sind. Und
die Familie zählt dann in dem Augenblick.
Das, was Sie, Patricia, auch schon im Gespräch angesprochen haben, also, dass Menschen, die hierher kommen, das emotional auch irgendwo diesen Schritt dann schaffen, ist auch zu lassen, es lassen zu können, das Leben lassen zu können. Das ist, dazu dient auch die gesamte Umgebung hier. Ja. Und wo können wir das besser, wenn alle versammelt sind, also wenn die auch mitgehen können und auf sich einstimmen können in diese Atmosphäre?
Ja, einige sind sehr reflektiert, einige Bewohner, und sagen, ich habe mein Leben jetzt gelebt und ich kann gehen, was ich also wirklich sehr beeindruckend finde, wenn die so ganz offen über den Tod auch sprechen, damit mit uns als Hospizhelfer drüber sprechen, und andere haben das noch nicht so ganz nicht hier angekommen. Also die sagen, ja, wenn ich mir da draußen bin, und eine hat gesagt, dann wäre ich auch Hospizhelferin, dachte ich mir so, okay. Aber dann lässt man sie einfach reden und spricht nicht dagegen, sondern Also dagegen reden bringt eigentlich überhaupt nichts in dem Augenblick. Mhm. Man lässt dann einfach, ach ja, interessant, und weil, was soll man denn darauf antworten? Es ist schwierig. Aber wir haben auch oft an Demenz erkrankte Personen hier, und die reden dann ganz viel, dann lässt man sie einfach reden oder geht auf das Thema ein und sagt, eine dabei erzählt, sie hat ihre EC-Karte nicht dabei, sie kann das Essen jetzt nicht bezahlen. Sagt, ah, ist kein Problem, zahlen Sie das nächste Mal einfach. Also da muss man einfach drauf eingehen, auf diese Gespräche, und nicht sagen, nee, also Sie müssen ja nicht bezahlen oder so ein Schmarrn, sondern einfach sich darauf einlassen. Ja. Genau, sich darauf einzulassen.
Vielen herzlichen Dank, Patricia, für anregende Gespräch. Und ich wünsche Ihnen noch viele, viele gute Erfahrungen.
Dankeschön.
Dass Sie das in Ihr Leben gut integrieren können. Alles Gute Ihnen und vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Dankeschön.
Vielen Dank an Patricia für diese interessanten Geschichten. Sollten Sie sich jetzt für die Aufgabe der ehrenamtlichen Hospizhilfe interessieren, dann schauen Sie doch gerne auf unserer Homepage unter www.chv.org vorbei. Dort finden Sie alle notwendigen Informationen. Natürlich freuen wir uns sehr, wenn Sie auch das nächste Mal wieder reinhören, und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.